einen Status gegenüber einem Mann haben. Da sie ja näher bei der Kultur gesehen wird, folglich der Kultur untergeordnet wird. Zudem möchte ich nur noch kurz bemerken, dass ich es nicht haltbar finde, erstens die Aufteilung von Natur und Kultur so anzuschauen, als würde man das überall auf der Welt antreffen. Und zweitens, falls man die Trennung macht, davon auszugehen, dass dann die Natur der Kultur untergeordnet wird. Jetzt ist natürlich die Natur für sich gesehen schon ein schillernder Begriff. Ich möchte in diesem Zusammenhang kurz auf einen Artikel eingehen, der im 1988 herausgekommen ist, mit dem Titel «Women and the Dialectics of Nature in 18th Century French Thought». Das heisst auf Deutsch so viel wie «Frauen und Dialektik von der Natur in der französischen Aufklärung vom 18. Jahrhundert». Geschrieben haben den Artikel Maurice Bloch und Jean Bloch. Die Blochs gehen davon aus, dass die Idee von der Aufklärung für die moderne Sozialforschung sehr wichtig ist. Jetzt gehen sie zuerst mal näher auf den Begriff von Natur ein. Der hat sehr verschiedene Bedeutungsebenen. Die Blochs finden in der Aufklärung 4 Bedeutungen dafür. Erstens, die Natur als vorgesellschaftlicher Zustand, ein Zustand von einer Gesellschaft vor der Zivilisation, also nicht korrumpiert. Das ist sehr wichtig im Zusammenhang mit der Aufklärung, weil die Aufklärung hat Zivilisation oder Kultur als korrumpiert angeschaut und um aus dieser Misere herauszukommen, die Natur als die Erretterin, die Heilerin von dieser korrupten Natur angeschaut. Dann die zweite Bedeutung ist Natur als menschliche Natur im Sinn von Instinkt und Sinn. Die dritte Bedeutung, die Natur als universale Ordnung, also der Mensch im Zusammenhang mit der natürlichen Umgebung, also das beinhaltet, wenn man so will, ein ökologisches Verständnis. Und als vierte Bedeutung, die Natur als Beschreibung von der Lebensweise von sogenannten primitiven Völkern. Gemeinsam haben die verschiedenen Bedeutungen, dass sie Natur als gegensätzlich zur Kultur oder Zivilisation sehen. Gleichzeitig wird aber die Idee von der Natur als Retterin von unserer korrupten Zivilisation angeschaut. Und jetzt, wie nicht anders zu erwarten, werden natürlich auch Geschlechter, diesen beiden Pol, Natur und Kultur zugeordnet. In diesem Zusammenhang wird die Beziehung zwischen der Frau und der Natur als sehr eng angeschaut. Der Grund dafür, wie könnte es auch anders sein, ist die weibliche Reproduktionsfähigkeit. Das heisst, alles, was mit dem Kinderbekommen zusammenhängt. Der Menstruationszyklus, das Gebären, die sogenannte empfangende Sexualität, das Stillen, Stichwort Mutter Natur. Die Mutterschaft wird auch in der Aufklärung als der zentrale Lebensinhalt für die Frau angeschaut. Doch wer jetzt meint, die Nähe von der Frau zu der Natur habe ihre höhere Bewertung gegenüber einem Mann, also der Kultur, zur Folge, der irrt oder die irrt. Es war ja so, dass die Natur in dem Zusammenhang höher bewertet worden ist als Kultur und demnach müsste ja auch die Frau höher bewertet werden als die Natur. Nein, der Mann, meine ich. Ich bin eben verhältet. Aber ich gebe mir alle Mühe, es bin immer zu heiß. Also weiter im Text. Der Rousseau, der grosse Aufklärer und Reformer von der Gesellschaft, hat in Bezug auf Frauen gar nicht so ein wahnsinniges Reformprogramm. Nach ihm hat nämlich die Frau zwei Aufgaben. Die Mutter sein und ein Mann gefallen. Er geht davon aus, dass der Mann ist stark und aktiv, die Frau ist schwach und passiv. Und das ist alles biologisch festgelegt, also begründet. Jetzt, das wäre es von wegen Aufklärung und der Beeinflussung von, also von unseren Ideen durch die Aufklärung. Ich habe mir noch ein paar Wendungen aufgeschrieben, die mit Natur in Verbindung gebracht werden. Zum Beispiel der natürliche Muttertrieb, die natürliche Heterosexualität, der natürliche Wunsch von Mann Nachkommen zu zeugen, etc. etc. Jetzt die Bilder von wegen die Nähe von der Natur und der Frau und das Männliche, das man der Kultur zuordnet, ist natürlich klar ein Produkt vom modernen westlichen Denken. Interessant ist auch, dass die Bilder in sich selber schon sehr widersprüchlich sind. Da kann man sich zum Beispiel so Listen aufstellen und da zum Beispiel beim Mann kann man so, wenn man so die Stereotypen sammelt, jetzt in Bezug auf Kultur und männlich, da haben wir logisch, aktiv, aufs Öffentliche ausgerichtet. Das Männliche beschäftigt sich mit der Technologie und ist gleichzeitig destruktiv. Aber gleichzeitig wird das Männliche auch der Natur zugeordnet. Es wird nämlich auch als triebhaft angesehen, also wie ich vorher referiert habe mit dem Artikel, als wild und als aggressiv. Bei der Frau, wenn man die Liste dort macht, ihr Bezug zur Natur, also emotional, passiv, häuslich, nährend, alles Sachen, die mit Kindern aufziehen zu tun haben. Ihr Bezug zur Kultur ist aber auch da. Sie ist nämlich gleichzeitig dargestellt als kontrolliert, zahm und kultivierend. Es gibt ja auch zum Beispiel den Spruch, dass wenn eine Frau in eine reine Männergruppe reinkommt, dann wird sie sofort viel gesitteter und so. Also, ich halte zwar nicht viel von dem Spruch, aber es gibt ihn. Abschließen möchte ich mit meinem Kommentar mit noch einem Zitat aus dem Spiegel. Er schildert nämlich, was Schreckliches passiert, wenn man die Polarität etwa würde aufheben. Dann muss ich jetzt wieder schnell blättern. Moment. Wo ist es jetzt? Ich hasse Zeitungen mit Inserat. Da. Also jetzt noch ein Abschlusszitat. Unter dem Gewicht von Ähnlichkeiten der Geschlechter, die es in den letzten zwei Jahrzehnten gesellschaftlich zu gewinnen und zu gestalten galt, verlor sich viel an erotischer Spannung, was in mancher Hinsicht durchaus entlastend sein mag. Je weniger sich aber die modernen Menschen im Alltag bestätigen, dass sie Männer und Frauen sind, desto mehr wird das Bett zum letzten Ort, wo sich der kleine Unterschied groß konstituieren soll. Doch wer 16 Stunden am Tag als Neutrum herumläuft, kann in der 17. Stunde, sofern es sich um einen Mann handeln sollte, den Sprung zum unabdingbaren Rest von Männlichkeit schwer finden.
Was für das Bett.
Oh, blond, oh, brown, oh, hair. zu dir, geht mich am Mittag fest, dein Blick gab mir einen Rest. Du fingst zu reden an vom Urlaub mit der Bahn, ich hörte kaum mehr zu, sah schüchtern auf meinen Schuh. Mir blieb die Luft fast weg, mir wurde schlecht vor Schreck, ich rannte schnell zum Klo ab mit meinem Piccolo. Stand der Wand, die Flasche in der Hand, entlang mit weichen Knien und habe rumgeschrien. Ob Land, ob Braut, ob Henner, Weihnachten gibt's neue Männer. Der liebe Gott schuf seinerzeit zu viele Frauenkenner und hat langsam auch keinen Bock mehr auf diese Penner. Ob Land, ob Braut, ob Henner, er macht uns neue Männer. Ob Blond, ob Braun, ob Henner, Weihnachten kriegen wir neue Liebe, frische, nette, reife, scharfe, sehr adrette, schöne, gut gewachsene, scharfe.
Als nächstes hören wir einen weiteren Ausschnitt aus der Sendung «Im Dickicht der Städte» mit anschliessendem Kommentar.
Was mich jetzt noch Wunder nimmt, also ich will ein bisschen von dem Thema, von dieser Schubladisierung oder von dem weiblich-männlich wegkommen und wieder auf das, ja, auf eben, wir ja schon die Männer hier haben, die etwas riskieren und ein bisschen mehr von dem wissen. Also ja, was sie riskieren, wie das läuft und was hier da genau, ja, was da genau passiert in eben Gruppen. Das ist schon wieder die Trennung, oder? Aber Frauengruppe, Männergruppe.
Ja, es hat verschiedene Stoßrichtungen, oder? Also der Workshop, den Kurt gesagt hat, ist etwas, wo eigentlich alle Männer teilnehmen können und wo du männliche Energie tankst, also du kommst das dort über. Also wenn du das erlebt hast, machst du dort verrückte Sachen. Und wenn du dort rauskommst, hast du wahnsinnige Kraft. Also ich will jetzt vielleicht nicht gerade inhaltlich sagen, was wir machen, aber wenn du rauskommst, hast du eine irrsinnige Kraft, dann spürst du sowohl als Mann und Frauen und ich komme spüren das auch ganz stark. Also dort machst du, dort operierst du mit so männlichen Urbildern. Von mir aus
Was ist ein männliches Urbild?
Ja, Zeus. Du kannst jetzt sämtliche Figuren aus der griechischen Mythologie nehmen. Zeus oder, wen gibt es da, der Mars oder Merkur oder einfach so.
Amor.
Ja, Amor ist jetzt wieder. Ja, den finde ich auch, oder? Also, du machst dort einfach so. Das ist eins, was du machst. Und die Männer, die dort sind, die arbeiten auf das. Also wirklich auf männliche Energie, was immer das heisst. Ich will einfach.
Ja, männliche Energie. Also versuche mir das einmal zu erklären. Was ist das männliche Energie?
Als Frau spüre ich, wenn ein Mann vorbeigeht, der es hat. Das ist einfach, dann wüsste ich immer noch nicht, was das ist, was er hat, aber ich spüre genau, der hat's. Und die anderen 20, die vorbeigehen, die haben's nicht. Also, es ist schon was, eigentlich was sehr Klares. Auch bei Frauen, wenn ich mit Frauen zusammenkomme. Und nach einer Weile spüre ich ja. Und ich glaube, dass, also von daher ist es eigentlich schon für jeden erfahrbar, was das ist. Auch wenn es nicht so, ich kann es auch nicht beschreiben. Also es ist wie wenn ich eine Rose auseinanderlupfe, dann weiß ich immer noch nicht, was eine Rose ist.
An dieser Stelle hat ein Hörer angerufen, der von einem Vortrag von einem Amerikaner, Bellici, mit Namen berichtet hat. Der Bellici hat in dem Vortrag unter anderem ausgeführt, dass man, um ein richtiger Mann zu werden, einen Führer braucht, dem man über längere Zeit dient, um sich dann von ihm zu befreien. Was der Hörer auch noch wissen wollte, ist, was dann genau die sogenannte männliche Energie ausmacht.
Es ist natürlich einfach schwierig, wenn man aus einem Vortrag ja, ein paar Sätze rausnimmt.
Ja,
Der Grundgedanke ist, dass es geht, vom Englischen her wäre es Surrender, oder? Das, ich weiss, das kennen wir vom Bhagwan her. Also, wie heisst es im Deutschen?
Dienen.
Also, dass ein wichtiger Punkt ist, ist der Punkt dienen, oder? Also es ist ein Punkt. Also es ist einfach, das ist einfach ein Beispiel gewesen, dass es wichtig ist, sich also etwas zu dienen, oder? Und dienen heisst nicht einfach etwas folgsam nachlaufen. Also für mich ist es ein klarer Unterschied, ob ich einfach brav hinten reinlaufe oder ob ich mich an einer Idee, wo zum Beispiel ein Mann vertritt oder eine Frau vertritt oder eine Organisation vertritt, einfach einmal hingib und dem dienen, oder? Also das bringt mir einen Schritt über sein Ego hinweg. Also da muss man einfach rausgespüren, dass dienen in dem Sinn nicht nachlaufen heisst. Und das kann man einfach, man kann es selber erfahren oder man kann es einfach ablehnen, oder? Also die Religion zeigt das ja sehr schön, das kommt ja auch immer wieder. Man kann das einfach ablehnen. Man kann in allen Gebieten schauen, dass Dienen immer wieder ein wesentlicher Anteil ist, für einen Schritt im Leben zu machen.
Ich zum Beispiel mit 3 oder 4 Frauen zusammen koche, dann gibt es eine Frau, die bestimmt, wann der Braten fertig ist. Und jetzt kann ich mich hinstellen und kann mit allen anderen dreien, wir können 5-mal durchdiskutieren, wie wir das machen würden. Dann wird der Braten nie fertig und das Essen wird einfach scheiße. Das heißt, ich bin schon, um überhaupt gruppenfähig zu sein, um gesellschaftsfähig und gemeinschaftsfähig zu sein, muss ich mich immer wieder dazu entscheiden, als Mensch, ob ich etwas, was ein anderer macht, unterstütze. Aber das heißt ja nicht, dass ich meinen Verstand abschalte, das heißt nicht, dass ich meine Gefühle abschalte, sondern das heißt, dass ich dem anderen das Vertrauen gebe, sei es für eine Stunde, für einen Tag oder weiß nicht wie lange, für eine Sekunde, für das, was er tut und meine Kraft da zur Verfügung stelle.
Aber das kommt aus dem Östlichen und ist ein Weg, wie du das Ego überwinden kannst, oder? Also es ist ein traditioneller Weg. Ich weiss nicht, ob das gemeint war. Ich habe jetzt da eher etwas anderes angesprochen gefühlt, nämlich etwas mit dem Vater hat es zu tun, oder? Das ist auch ganz etwas Wichtiges, so in Mannenfragen. Was ist mit dem Vater? Und ich weiss nicht, ich habe den Vortrag nicht gehört, aber ob der Bellici das im Vater angesprochen hat? Nein, aber der Bellici tut einem bevater, das sagt er, oder? Ich habe gesagt, Vater ist ganz etwas Wichtiges für alle Männer eigentlich. Also ich kann von mir sagen, ich bin in diesem Workshop mit meinem Vater konfrontiert worden, das ist mir grausam eingefahren, weil in meinem Leben ist nur die Mutter wichtig gewesen, bis anhin. Und ich habe mir den Bellici ausgesucht, so wie ich mir jede Autorität aussuche als Vaterersatz, oder? Also so Zeug spielt schon, oder? Und wenn dann so eine Autorität etwas sagt, ist das für mich, hat das dann gewisse Auswirkungen. Und der Bellici tut dich schon bevatern, oder? Weil er macht mit, ich weiß nicht, er hat vielleicht 10 Jahre, gibt es das in Amerika schon, dass man Mannengruppen macht. Und wenn du dich irgendwie auf so einen Weg begibst, dann erlebst du schaurig viel und hast anderen etwas voraus, die das noch nie gemacht haben, oder? Und in dem Sinn ist der Bellici für mich schon einer, wo ich höre gerne, was er sagt, oder? Der sagt mir total viel Neues und kann auch Zeug vorleben und Vorschläge machen, was ich total gerne höre, oder? Und ich sage, das überzeugt mich, das probiere ich jetzt mal aus, oder?
Ja, ich möchte jetzt auf die Leitbilder eingehen, auf die Archetypen, die die Leute für sich da in Anspruch nehmen. Ich habe ein Buch gelesen von einer Autorin, unserem Autor. Der Titel heisst «Archetypisch Mann und Frau. Wie verborgene Urbilder unser Schicksal gestalten und Beziehungen prägen». Und das Buch, das ist so von der Haltung ziemlich genau gleich wie das, was die Leute von dem Workshop vertreten. Sie berufen sich auf den C.G. Jung, auf seine Schule von den Archetypen und auf Erfahrungen, die sie in den USA gemacht haben, in Workshops und Diskussionen, Kursen seit 1981. Sie schreiben von sogenannten grossen Geschichten, die sie auch Archetypen nennen und behaupten, dass sie Geschichten, die seit undenklichen Zeiten von Männern und Frauen in jedem Zeitalter und jeder Kultur gelebt werden. Sie unterscheiden strikt zwischen Männern und Frauen. Die 8 grundlegenden Geschichten, die sie annehmen, das sind Mutter, Vater, Gefährtin, Sucher, Amazone, Krieger und Mittlerin, Weiser. Sie behaupten, dass die Menschen ihre Identität und Erfüllung in diesen Rollen gefunden hätten, in einer oder zwei von diesen Geschichten, die sie zum Leben gebraucht haben oder die sie gelebt haben. Charaktermerkmale, die wir heute ausweisen, dürfen aus diesen grossen Geschichten entstammen. Als Synonym, wie ich schon gesagt habe, für die grossen Geschichten gibt es auch den Archetyp oder auf Deutsch Urbild. Ihre Definition ist ein Urbild, das sagen Erfahrungen, die sich in die menschliche Psyche eingeprägt hätten. Die Urbilder selber sagen ein Ergebnis von der Erfahrung von einigen tausend Jahren und es gäbe so viele Archetypen oder Urbilder bei allgemeinen Lebenssituationen. Sie führen dann eine Theorie auch von einem amerikanischen Autor namens Stevens an. Der schreibt, ich muss vorne anfangen, die Archetypen sind in erster Linie, so schreiben die beiden Autorinnen, die Archetypen sind in erster Linie Namen für psychische Realitäten, doch stehen sie auch mit dem physischen Organismus des Menschen in Verbindung. In seiner anregenden Studie, in der er die Jungsche Theorie zu den Naturwissenschaften in Beziehung setzt, definiert Anthony Stevens die Archetypen als, Achtung jetzt Hund, angeborene neuropsychische Zentren, die die Fähigkeit besitzen, die gemeinsamen Verhaltensmerkmale und typischen Erfahrungen aller Menschen, unabhängig von Rasse, Kultur oder Weltanschauung, zu initiieren, zu lenken und zu vermitteln. Weiter dann schreiben die Autorin in dem Buch. Diese Definition unterstellt, was auch Jungs Meinung war, dass es so viele Archetypen gibt wie allgemeine Lebenssituationen. Sie beschränken sich allerdings im Buch auf die 8. Jetzt, dass das angeboren ist, würde natürlich auch bedeuten, dass man das könnte wegoperieren oder mit Gentechnologie verändern. Es ist also eine relativ riskante Behauptung. Die in diesem Buch gehen sie ja, weil das ein Lebenshilfe soll sein, das Buch, davon aus, dass wenn man jetzt also die Urbilder kennt, dass man dann sich selber verstehen und begreifen, wer man ist. Die grossen Geschichten, das sind die folgenden. Für den Mann, den Vater, das erste Mal, und für die Frau, die Mutter. Der Vater hat die Eigenschaft, dass er für andere sorgt und andere beschützt. Das kann innerhalb der Familie kann das die Frau und Kind sein. Oder wenn er ein Lehrer ist, die Schülerinnen und Schüler, wenn er ein Chef ist, seine Untergebenen. Der Vater hat eine Fühlungsrolle inne. Er arbeitet mit Disziplin oder ist selber auch bezogen auf Disziplin als auch wieder Untergebenen. Sagt aber meistens auch, wo es lang geht. Und es wird behauptet, dass er das machen kann, auch ohne Autorität. Er ist aber autoritätsgläubig und damit auch faschismusanfällig. Und Faschismus, sage ich, so die beiden, die Autorin und der Autor, die extremste Form von der Vaterdominanz innerhalb von der gesamten Gesellschaft. Die Mutter, die der analoge Typ ist, hat die Eigenschaften, dass sie gibt, dass sie sich aufopfert. Und als konkretes Beispiel führen sie in dem Buch an Familie und Haushalt. Denn als gegenüberliegender Pol innerhalb des Geschlechts haben wir beim Mann den Sucher, bei der Frau die Gefährtin. Der Mann ist auf der Suche nach seiner Individualität, die aber darin besteht, dass er sich von den Erwartungen und den Konventionen von seiner Umgebung abheben muss. Er hat also einen Zwang zur Einzigartigkeit. Er sei an gleichberechtigten Beziehungen interessiert, das ist immer etwas Positives. Dann unterscheiden sie zwischen einem reifen und einem unreifen Sucher. Der Reife kann sich in seiner Arbeit widmen, die seinen Interessen entspricht. Und der unreife Sucher ist der ewige Jüngling oder der am Peter Pan-Syndrom leidet. Der ist verantwortungslos, wird nie erwachsen und hat labile Beziehungen. Die Gefährtin, das Analogon bei der Frau, das ist eine Figur, die sich anpasst. Dank ihr kann sich ein Mann weiterentwickeln. Die Gefährtin ist passiv und auch an Beziehungen und Erfahrungen interessiert und orientiert. Die vier Archetypen, Vatersucher, Mutter, Gefährtin, die sind insgesamt alle autoritätsgläubig, kann man sagen, und beschreiben Eigenschaften, wie Menschen miteinander umgehen, die Art der Beziehungen. Die nächsten vier beschreiben den Umgang mit der Welt, abgesehen von der Beziehung. Da haben wir bei den Männern, das ist der Krieger, das ist ein Tatmensch. Er führt Befehl aus, die ihm gegeben werden, oder strebt das Ziel an, das ihm auch vorgesetzt wird. Er akzeptiert Hierarchie und versucht, innerhalb von diesen Hierarchien aufzuklettern. Er geniesst die Macht, die er überkommt und ihm gegeben wird, und benutzt Menschen als Objekt. Das Pendant bei der Frau ist die Amazone. Auch sie sucht Macht und Unabhängigkeit und gestaltet die äußere Welt. Als Beispiel im Buch werden allerdings erwähnt Sekretärin, die im Büro unentbehrlich ist und stolz drauf ist, und auch Fließbandarbeiterin, die ohne sie das ja nicht geht. Dann das andere Pendant so in Bezug nach der Außenwelt, beim Mann der Weise. Er ist interessiert an Wertsystemen, an Gedankengebäuden, die er meistens selber macht. Er ist eher unpraktisch. Und bei der Frau hat man da die Mittlerin, die hat den Kontakt zum kollektiven Unbewussten. Sie ist quasi medial veranlagt und ist näher an der Natur und vermittelt dem Mann eben das, was er nicht kann, weil er weit weg ist von der Natur. Wenn man das zusammenfasst, kann man sagen, dass der Mann so als Symptom einfach extravertiert ist, an Grossem interessiert, an grossen Taten, Entdeckungen, Pyramiden bauen usw. Und die Frau dient ihm eigentlich, ist so im Kleinen aktiv, gestaltet halt den Haushalt und so und liest aus, welche Möbel das man da kauft und wo herstellt, nicht wahr? Gut. Das wird wirklich in dem Buch, schreiben Sie das. Dann ist auch die Rede von der kulturellen Veränderung im Zug von der Frauenbewegung. Der Vater, eben als Modell, zuerst sei verunsichert, nachher wird es aber konkret, aber auch wieder nur beim Familienvater. Und dann schreiben sie, dass seine Frustrationen, die sich daraus ergeben, dass er die Frau und das Kind nicht mehr unwidersprochen übergehen kann. Das heisst, er kann sich übergeben, aber es wird ihm halt widersprochen. Also die Frustration finde ich zwei Ventile, entweder physische oder emotionale Gewalt oder der völlige Rückzug. Er, und dann Zitat, wird zu einem unbedeutenden Nichts zu schwach, als dass man ihn achten könnte. Also quasi eben der Hund, wo die Leute von dem Workshop auch davon geredet haben. Radio the world, the non-set one sang, the dynamic sound.
Oh, shit. Fuck it, that's crap. That's crap. That's crap. That was amazing.
Im Laufe der nächsten Stunde hört ihr die Wochenschau, die Wochenrückschau zum Golfkrieg, zusammengestellt von der Lora Golfredaktion.
In dem Interview, das ihr in wenigen Momenten werdet hören, das ist, haben wir mit dem Jürgen Holzapfel geführt, geht es vorwiegend um die Landwirtschaft in der DDR. Wir haben
Das ist eine Sendung, wo es um Computer geht. Wir stellen zwei Beispiele vor, wo Computer die Arbeitsrealitäten von Frauen direkt verändern.
Lora Sommerpause.
40 Jahre widerständig.
Tauchen wir ein ins Archiv.